Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, dem 25. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Jesus versucht, seinen Zuhörern zu erklären, wie es mit dem Himmelreich sein wird. Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es nicht für uns und für euch. Geht lieber zu den Händlern und kauft es euch. Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde geschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Er aber antwortete ihnen: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. Amen.
Manchmal passieren einem so richtig dumme Fehler. Vermeidbar. Man weiß das auch. Und dann, wenn einem solche dummen Fehler passieren, dann ärgert man sich so richtig über sich selber. Ihr kennt das bestimmt. Man geht aus dem Haus, ist ein bisschen in Eile und hat prompt vergessen, den Geldbeutel mitzunehmen. Oder das Handy. Oder den Terminkalender oder die EC-Karte oder irgendwie sowas. Und spätestens dann, wenn du vor deinem Auto stehst und denkst: Moment mal, wo habe ich den Autoschlüssel? Dann merkst du es. Dann musst du nochmal zurück und wie sagt der Volksmund, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, dann holt man den Schlüssel. Bei diesen mehr oder weniger wichtigen Dingen haben wir ganz unterschiedliche Prioritäten. Okay, ohne Autoschlüssel kannst du nicht losfahren. Aber habt ihr das schon mal gehabt? Ihr wart unterwegs, so 1, 2, 3, 4, 5 Minuten und habt gemerkt: Ich habe das Handy nicht dabei. Kleine Testfrage. Dreht ihr dann wieder um und denkt: Ich kann ohne Handy heute nicht? Oder denkt ihr: Okay, heute eben ohne Handy geht auch so. Kommt drauf an. Wenn man nur eben einkaufen geht und sowieso eine halbe Stunde zurück ist, kann man auch mal auf das Handy verzichten. Wenn du aber 14 Tage in Urlaub nach Italien fährst, dann möchtest du doch gerne dein Handy dabei haben. Ja, so geht das. Töricht ist sowas. Wer will schon gerne beim Aldi in der Kasse stehen und feststellen: Hoppla, ich habe da gar nicht genug Geld dabei. Hätte ich mal vorher bei der Bank noch ein bisschen Geld abgehoben. Eine ähnliche Begebenheit erzählt uns dieses Gleichnis von den sogenannten 10 Jungfrauen, von denen 5 töricht sind und 5 waren klug. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so dieses Gleichnis auf sich wirken lässt, ich finde, dieses Gleichnis jagt einem auch irgendwie ein bisschen Angst ein, oder? Deswegen ist das auch nicht so beliebt als Predigtthema. Weil was sagt man da? Man kriegt es ein bisschen mit der Angst zu tun, wenn diese 5 Frauen, die töricht waren, dann zum Schluss jammernd vor der Tür stehen und nicht mal reinkommen. Aber was heißt das jetzt alles? Also ich finde, von diesen 10 Jungfrauen, die 5, die nicht genug Öl dabei hatten, die waren auch ein bisschen blöd, oder? Insgesamt hätten sie sich die Sache ja teilen können. Also ihr wisst schon, Energie sparen. Alle Lampen ausmachen, bis auf eine, dann hätte es locker für alle gereicht. Oder wirklich alle Lampen ausmachen und erst dann anmachen, wenn irgendwann, wann auch immer, später in der Nacht dann doch der Bräutigam kommt. Dann hätte es auch gereicht für alle. Wo soll da das Problem gewesen sein? Oder wozu überhaupt Lampen? Glaubt ihr im Ernst, dass die nachts im Dunkeln draußen mit diesen kleinen futzeligen Öllämpchen aus dem Orient rumgelaufen sind? Die geben doch sowieso nicht vernünftig Licht und einmal im Wind, jetzt schon sind die Dinger aus. Ist man nicht eben dunkel gelaufen damals? Also was soll das mit den Lampen? Ihr merkt schon, mit diesen technischen Erklärungen zu Lampe an, Lampe aus, Öl habe, Öl nicht haben, wird man diesem Gleichnis einfach nicht gerecht. Es geht nicht um diese technischen Dinge, nein, es geht um was anderes. Aber was denn? Was will Jesus uns mit diesem Gleichnis über das Himmelreich denn nun wirklich sagen? Erstmal, Jesus beschreibt hier wirklich eine Szene des alltäglichen Lebens, die wirklich jedermann bekannt war. Klar, bei einer Hochzeit fängt man im alten Israel wirklich erst spätabends, wenn nicht sogar in der Nacht an, mit Feiern, weil man die drückende Hitze des Tages einfach vermeiden will. Und natürlich kommt der Bräutigam als die Hauptperson des Festes erst ganz spät, ganz, ganz spät. Und klar, ohne ihn geht das Fest gar nicht los. Das gehört schon fast zum guten Ton, dass er ein bisschen später kommt. So war das einfach. Die Brautjungfern gehören ebenfalls zum begleitenden Gefolge des Festzuges. Auch die Sache mit der Lichterpracht gehört mit zum üblichen Tamtam, das man bei so einem Hochzeitsfest einfach hat. So weit, so gut, so normal. Aber was wollte Jesus seinen Jüngern jetzt mit all dem sagen? Worum geht's? Ja, die brennenden Öllampen stehen für den brennenden Glauben an den wiederkommenden Jesus Christus. Dieser brennende Glaube wird befeuert durch den Heiligen Geist Gottes. Der Geist Gottes ist also sozusagen der Treibstoff unseres Glaubens, die Substanz unseres Glaubens. Und wenn das so ist, was ist denn dann das Problem? Nochmal, wir haben hier ein Himmelreichsgleichnis. Es geht also um das Reich Gottes. Die Sache fängt an in Vers 1. Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Also, erstens, am Anfang sind alle gleich. Alle 10 Jungfrauen sind dabei, alle sind eingeladen, alle sind dabei, alle sind vorbereitet, alles gut. Sie sind allesamt Teil des Reichs Gottes. Sie alle haben angefangen im Glauben, denn ohne Glauben kann man nicht Teil des Reichs Gottes sein. Es besteht kein Unterschied zwischen ihnen. Sie gehen alle in fröhlicher Erwartung dem Bräutigam entgegen. Alle sind gut vorbereitet, die Lampen brennen, auch bei allen. Das Fest kann jeden Moment beginnen und dann passiert's. Zweitens, einige der Jungfrauen sind töricht. Das Merkmal der törichten Jungfrauen ist es, dass sie kein zusätzliches Reserveöl mitnehmen. Was heißt das nun? Im Bibelkommentar steht drin, dass es damals offensichtlich besondere Öllampen gab, die geeignet waren für die Verwendung im Freien. Also du hast eine andere Lampe, wenn du zu Hause bist, in einem windstillen Zimmer, als wenn du rausgehen musst an die frische Luft, wo auch Wind ist. Und diese Öllampen für draußen, die waren einfach anders gebaut. Und aus irgendwelchen Gründen waren die Lampen so gebaut, dass man da tatsächlich dauernd Öl nachgießen musste. Sonst hätten die überhaupt nicht funktioniert. Wie das genau war, keine Ahnung, habe ich so nachgelesen. Das heißt also, wenn man eine Außenlaterne benutzen will und mitnimmt, ist es das natürlichste Ding der Welt, dass man bitteschön auch einen Reservekanister mitnimmt. Weil das gehört zusammen. Geht nur zusammen. Das ist sonnenklar. Das ist genauso, als wenn du heute losgehst und nimmst einen MP3-Player mit, aber hast keine Kopfhörer dabei. Das sieht total bescheuert, macht keiner. Weil wenn schon MP3-Player, hast du auch Kopfhörer dabei, oder? Ohne macht das alles keinen Sinn. Seid ihr schon mal losgelaufen, MP3-Player ohne Kopfhörer? Weiß ich nicht. Ein paar Leute nicken. Ja, das sind dann solche törichten, blöden Fehler, oder? Gehört zusammen, weiß man doch. Klar weiß man das. Ich glaube, es gibt so ein paar MP3-Player, die kann man auch ohne Kopfhörer benutzen. Macht man die mega laut, dann ist ruckzuck der Akku leer. Macht auch keinen Sinn. Macht auch keinen Spaß. Also MP3-Player und Kopfhörer gehört zusammen. Was heißt hier aber jetzt töricht? Ihr Lieben, es geht nicht um Mutwillen. Es geht nicht um Boshaftigkeit. Es geht nicht um schuldhaftes Versagen. Es geht nicht um irgendwelche krassen Sünden. Es ist eher Gedankenlosigkeit. Es ist sowas wie Unachtsamkeit. Sie haben nicht ganz zu Ende mitgedacht. Sie waren ein bisschen unkonzentriert. Sie haben das Naheliegendste und das Selbstverständlichste versäumt. Hey, Außenlaterne, Ölkanister, ist doch klar. Richtig blöd ist sowas. Sowas vermeidet man eigentlich. Weiß man auch. Sie haben buchstäblich zu kurz gedacht. Das Langfristige, das Normale, das Nötige hatten sie nicht im Blick in dem Moment. Drittens, und was ist, wenn man des Wartens müde wird? Steht da ja auch im Gleichnis drin. Im Gleichnis wird nämlich das lange Warten müssen zum Problem. Es ist nicht nur so, dass das Öl zu Ende zu gehen droht, sondern Vers 5, als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie, Achtung, alle müde und schliefen ein. Habt ihr gemerkt? Alle 10 schlafen tatsächlich auf halber Strecke ein. Sie sind in Gefahr, die Ankunft des Bräutigams schlichtweg zu verpennen. Ist auch schon mal bemerkenswert. Und da überlege ich doch, Moment mal, geht uns das mit der Erwartung auf das Kommen Jesu vielleicht auch genauso? Wenn es gar zu lange dauert, dann schläft irgendwann die Hoffnung ein, oder? Kennt ihr das? Das ist nicht so leicht, auf die Länge der Zeit die Hoffnung wirklich wach zu halten, oder? Ja, manchmal denkt man dann gar nicht mehr daran. Und ja, manchmal, müssen wir zugeben, muss ich auch zugeben, manchmal schläft auch unsere Beziehung zum Vater im Himmel so ein bisschen ein, oder? Wenn man gar zu lange warten muss, wenn nichts passiert. Das passiert nämlich gerne dann, wenn bei uns tatsächlich lange Zeit nichts passiert. Und man wartet und wartet und wartet. Oder die Beziehung zum Herrn schläft auch dann ein, wenn das, worauf man mit so brennendem Herzen wartet, wenn das einfach nicht passiert. Du betest jahrelang für eine Sache und hey, es tut sich nichts. Man betet und wird irgendwann des Betens müde. Hat mich erinnert an dieses Wort aus Sprüche 13, Vers 12, da steht, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Erfülltes Verlangen aber ist ein Lebensbaum. Habt ihr gehört? Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ja, hingehaltene Hoffnung macht wirklich krank. Wenn man hofft und hofft und hofft und betet und hofft und betet und hofft und betet und immer den Eindruck hat, dass man vergeblich hofft, das kann tatsächlich das Herz krank machen, so wie das hier steht. Und vielleicht prägt das ja auch bei dem einen oder anderen von uns so die Gottesbeziehung, dass man da einfach zu lange wartet auf irgendwelche Dinge, die einem wichtig sind. Vielleicht ist das das Merkmal deines Glaubenslebens. Du hast ja so viel von Christsein versprochen, so viel davon erhofft, bist damals in jungen Jahren mit großer Begeisterung gestartet. Ja, da war man begeistert und enthusiastisch dabei. Aber heute, naja, man ist halt älter geworden und reifer, hat mehr Lebenserfahrung gewonnen. Da ist man nüchterner und sachlicher geworden. Die Realitäten des Alltags haben einen eingeholt, wie man so sagt. Man hat hier und dort ein paar Abstriche gemacht, weil man ja schließlich auf dem Teppich bleiben muss und die Wünsche nicht einfach nur in den Himmel wachsen lassen kann. Kennt ihr das? Man ist fast schon so wie bei einem alten Ehepaar. Man ist nicht mehr ganz so doll verliebt wie am Anfang. Das ist einfach zu lange her. Man hat sich gut aneinander gewöhnt, ja. Man weiß, worüber man sprechen kann. Und natürlich gibt es auch Dinge, die man tunlichst vermeidet, weil das sowieso bloß Ärger gibt und nicht weiterführt. Also hat man sich so schiedlich-friedlich eingerichtet. Aber zwischendurch kommt dann der Gedanke, Moment mal, was ist das eigentlich für eine Beziehung? Muss einen das nicht nachdenklich stimmen, wenn die Gespräche mit dem Partner dieselben Gespräche sind, die man sonst auch beim Friseur hat? Sollte es das gewesen sein? Wie sieht's aus? Lebst du vielleicht mit ein paar von solchen unerfüllten Hoffnungen oder mit der Ermüdung einer hingehaltenen Hoffnung? In der Beziehung zu Jesus, in der Beziehung zu anderen Menschen. Es geht ja auch anders. Andersherum gibt es ja das positive Bibelwort hier. Erfülltes Verlangen ist ein Lebensbaum. Ja, Saft und Kraft und wächst und gedeiht und bringt Frucht. Wenn eine lang gehegte Hoffnung sich erfüllt, ist das kolossal motivierend und ein Grund zu Freude und Dankbarkeit. Ja, endlich! Weil man sich sehr wohl bewusst ist, welch riesengroßes Geschenk man da von Gott bekommen hat. Aber wie gesagt, man sagt zwar, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber irgendwann ist sie vielleicht auch gestorben, oder? Deshalb viertens, wie lautet denn der Vorwurf an die törichten Jungfrauen? Was war jetzt eigentlich das Problem, was Jesus hier kritisiert? Ich finde sehr interessant, der Vorwurf an die törichten Jungfrauen heißt nicht, dass sie auf halber Strecke eingeschlafen sind. Sehr bemerkenswert. Das scheint gar nicht das Problem zu sein. Übrigens sind nicht nur die Törichten eingeschlafen, die anderen genauso. Die sind allesamt geschlafen. Das war aber offensichtlich gar nicht so schlimm. Ihre Aufmerksamkeit hat nachgelassen. Sie haben es nicht mitgekriegt. Sie sind eingeschlafen, ja. Aber darauf geht Jesus interessanterweise gar nicht ein. Das scheint nicht das Kernproblem zu sein. Was macht denn dann die törichten Jungfrauen zu törichten Jungfrauen? Wie gesagt, es geht gar nicht darum, dass jemand ganz grob in Sünde, in Bosheit, in Gottlosigkeit verfallen ist. Das ist alles nicht der Punkt. Aber was dann? Jesus will uns mit aller Klarheit und Deutlichkeit sagen, dass es sich bei dem Öl um ein unentbehrliches und durch nichts anderes zu ersetzendes geistliches Gut handelt, mit dem man sich gleich zu Beginn des Glaubenslebens versorgen soll und sich auch versorgt. Dieses geistliche Gut ist, so wie die Ausleger übereinstimmend allesamt sagen, es geht um den Heiligen Geist, der in unserem Leben wohnt. Das ist der Punkt. Der Geist Gottes in deinem Leben. Ist nun also das Öl der Heilige Geist, so ist Torheit gleichbedeutend mit Geistlosigkeit. Und das ist auch wieder so ein schlimmes Stichwort, oder? Im Geiste Gottes angefangen, aber dann stecken bleiben. Das ist Torheit. Mit einem Bekehrungserlebnis oder anderen Erfahrungen mit Gott zufrieden sein, die mal früher vor 10, 20, 30 Jahren waren und dann auf halber Strecke ist es ausgelaufen. Kein Nachschub mehr. Und nicht ein Leben in Gott fortzusetzen, nicht zu wachsen in der Heiligung, das ist Torheit. Das ist Torheit. Und weil das Öl der Heilige Geist ist, besteht so also die Klugheit darin, im Geiste anzufangen und im Geist auch weiterzugehen und im Geist Gottes zu vollenden. Im Grunde genommen heißt das nichts anderes, als im Heiligen Geist zu leben und klug zu sein, ist ein und dasselbe. Sieh zu, dass du immer nah am Herzschlag Gottes bist, dass der Geist Gottes in deinem Herzen Wohnung hat und auch was zu sagen hat. Darum geht es, nicht mehr und nicht weniger. Unsere Herausforderung ist deshalb stets und ständig, im allerbesten Wortsinne voll des Heiligen Geistes zu sein. Das ist unser geistlicher Brennstoff. Das gibt uns Antrieb, das gibt uns Hoffnung. Das gibt uns Hoffnung, selbst in hoffnungslosen Situationen, ja. Der Heilige Geist wirkt stark und mächtig, selbst in der Schwachheit unseres täglichen Lebens, wenn uns nicht alle Dinge glücken. Der Herr ist nahe, trotz alledem. Amen. Ja, das ist wichtig. Der Geist Gottes vollbringt Wunder und wendet das Blatt zum Guten. Das bedeutet, klar doch, am Anfang unseres Glaubenslebens kommen wir mit dieser Erstausstattung und der Anfangsration Gottes auf den Weg. Also wenn du ein Auto kaufst, hast du am Anfang immer ein bisschen Benzin drin, ist klar. So viel kriegst du mitgeliefert von Volkswagen oder Mercedes, wo auch immer du dein Auto kaufst. Aber die geben dir keinen vollen Tank mit. Da musst du schon nachher selber versorgen. Und auf halber Strecke erst recht. Das ist unsere Aufgabe. Ja, immer nah bei Christus zu bleiben, die Verbindung zu halten. Darum geht's. Und der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Da ist diese Herzensgewissheit, ich gehöre zu Jesus und Jesus gehört zu mir. Aber hey, im Leben als Christ ist es, wie gesagt, wie beim Autofahren auch. Oder eben wie mit so einer antiken Öllampe. Man muss zwischendurch immer mal ein bisschen Sprit nachfüllen oder bei so einer antiken Öllampe eben Öl haben als Reserve. Sonst bleibt das Auto stehen, sonst geht die Lampe aus. Eigentlich weiß man das auch. Und das ist auch überhaupt nicht schwierig. Vielleicht ist das der wichtigste Punkt bei diesem ganzen Gleichnis, das zu verstehen. Es ist gar nicht so schwierig, bei Jesus zu bleiben. Diese Fülle des Geistes Gottes, das ist nicht so ein riesengroßes, super bombastisches Ding. Nein, das ist das ganz normale Leben mit Jesus. Darum geht's. So schön und erhebend die Anfangserlebnisse im Glauben als Christ auch sind, irgendwann haben die nur noch Erinnerungswert. Ja, damals, von 20 Jahren, da habe ich was mit Jesus erlebt, ja. Okay, es müssen nicht jede Woche die super großen Zeugnisse kommen. Aber schon ab und zu merken, hoppla, Jesus ist da und er ist in meinem Leben drin. Der Geist Gottes redet zu mir, hilft mir in knifflige Situationen. Und wenn ich hier und heute meine Bitten auch mit Flehen vor Gott rausschreie, dann darf das so sein. Der Herr ist da. Nummer 5, der harte Schluss, die verschlossene Tür, ganz am Ende. Das ist das Ding, worüber wir stolpern, oder? Das ist der Punkt, wo wir es mit der Angst zu tun bekommen, denn keiner von uns will dermaleinst vor der verschlossenen Tür des Himmelreichs stehen, ganz egal, ob da jetzt Petrus der Pförtner ist oder irgendjemand anders. Das ist unsere Horrorvision, oder? Tok, tok, tok an der Himmelstür und dann heißt es, nö, kein Eintritt. Das wollen wir nicht erleben. Und obwohl die törichten Jungfrauen eilends losgelaufen sind, um ihre Vorräte aufzufüllen, stehen sie dann doch vor der verschlossenen Tür. Und hier sträubt sich bei uns alles. Gibt es nicht doch auch ein Nachsehen? Muss das alles so hart sein? Haben sie nicht guten Willen und ehrliches Bemühen gezeigt? Ist das denn alles nichts wert? Auch wenn es uns schwerfällt, es scheint so zu sein, als wenn es dieses zu spät gibt. Zudem, sie hatten jede Menge Zeit. Sie hatten alle Zeit der Welt. Es war gar nicht mal schlimm, dass sie auf halber Strecke eingeschlafen waren. Auch kein Problem. Keine Schwierigkeit. Denn es geht um das grundsätzliche Gefülltsein mit dem Heiligen Geist. Das ist der Punkt. Und auch an anderen Stellen in den Evangelien gibt es diese Situation ganz ähnlich. Erinnern wir uns daran, dass es um das grundsätzliche, fortgesetzte Leben ausgefüllt mit dem Heiligen Geist Gottes geht. Das ist das tiefste Fundament, auf dem alles aufbaut. Hier geht es um die Grundlage, die durch nichts anderes zu ersetzen ist. Dann verstehen wir den tiefen Ernst, der dahinter steht. Jesus erwartet von uns, dass wir im Heiligen Geist leben, dass wir ständig uns von ihm füllen lassen, die Verbindung halten auf die eine oder andere Weise. Und so werden wir gefüllt sein mit dem Heiligen Geist und haben Vorrat und sind Teil bei dem großen Fest, wenn Jesus dereinst wiederkommt. Dazu sind wir geschaffen von Anfang an, seit dem ersten Schöpfungstag, darum geht's. Mich erinnert das so ein bisschen an Hebräer 12. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Dieses Jagt nach sagt doch einfach nur, wir sollen bereit sein zum Leben in der Heiligung Christi. Und wir wollen wachsam sein für das Wirken unseres wiederkehrenden Herrn. Was können wir tun? Zum Schluss jetzt. Wir können das tun, was in Hebräer 12 steht. Da ist die Rede vom Nachjagen der Heiligung. Dieses Nachjagen hat eher was zu tun mit Konzentration auf das Ziel. Es geht dabei überhaupt nicht um Hetze oder dieses unselige Umgetriebensein. Nein, es geht wirklich um die Fokussierung aufs Ziel. Wenn ich jage, muss ich ein Ziel im Auge haben und darf ich nicht verlieren. Da darf man sich auch von nichts anderem ablenken lassen. Man muss dranbleiben, sonst erreicht man das Ziel nicht. Darum geht's. Und das ist das Wort Jesu für uns. Bleibt dran. Habt das Ziel im Auge. Und du brauchst dabei überhaupt nicht in so eine angstvolle Hektik oder Panik zu verfallen, sondern erfüllt vom tiefen Frieden Gottes, sage ich euch dieses Wort aus Römer 12, lasst nicht nach in eurem Eifer, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen und dient dem Herrn. Darum geht's. Lasst euch immer wieder vom Heiligen Geist entflammen. Das dürft ihr als Bitte äußern, dann tut der Herr das Seine. Und Vers 12, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis und beharrlich im Gebet. So wirst du Teil sein im Reich Gottes. Amen.